Bang, bang. Herzlich willkommen zur Schaumwein-Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser Folge rund um das prickelnde Getränk, im Umgangssprache auch genannt Puffbrause. Aber das Ganze hat viel mehr Eleganz, viel mehr Luxus und viel mehr Qualität, die ich euch hier präsentieren werde. Wir verkosten Reichsrat von Buhl, Riesling-Sekt und ich erkläre euch, wie dann die Kohlensäure in den Wein kommt. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Silvester steht vor der Tür, Weihnachten noch eher. Und wie so oft gibt es wahrscheinlich wieder irgendwas, was prickelt. Es hat sich so eingebürgert in Deutschland, in vielen westlichen Ländern, dass bei besonderen Anlässen Schaumwein getrunken wird. Im speziellen Fall meistens Champagner, wenn es ein bisschen mehr kosten darf. Oder einfach Sekt. So, ob es zum Geburtstag ist, sogar im Büro ist es mittlerweile oder schon lange erlaubt, dass mal ein Gläschen getrunken wird zu besonderen Anlässen. Das gehört mittlerweile zur kulturellen Norm. Leute werden dazu ermutigt. Und wenn jemand keinen Alkohol trinkt, dann ist es dann der Orangensaft. Auf jeden Fall muss angestoßen werden, am liebsten mit Schaumwein. Genau, also beschäftigen wir uns heute damit, wie kommt denn die Kohlensäure in den Wein und was macht den Schaumwein geschmacklich aus? Denn speziell was Verkostung angeht, finde ich Schaumweine sehr, sehr interessant. Sie unterscheiden sich durch Kohlensäure ein bisschen vom normalen Stillwein. Und außerdem lassen die sich super paaren zum Essen, was viele gar nicht so vermuten. Meistens ist es nämlich einfach nur ein Aperitif oder ja, ein Wein zum besonderen Anlass. Viele unterschätzen die Pairing-Eigenschaften des Schaumweins, weswegen ich auch da ein bisschen drauf eingehen werde. Aber erstmal ein bisschen Theorie. Was ist denn eigentlich Schaumwein? Eigentlich ist das immer Wein mit CO2 in der Flasche. Und zwar entsteht dieses durch Gärung oder wird bei relativ günstigen Herstellungsverfahren hinzugefügt. Es gibt dann aber noch den Perlwein. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Da gehen wir in die Prosecco-Richtung manchmal oder wenn auf der Flasche steht Secco. Die Flaschen unterscheiden sich meistens da oder eigentlich immer schon. Eine Perlweinflasche darf nicht in die klassische Sektflasche mit Korken. Das Ding hat meistens einen, ja, selten einen Drehverschluss, meistens einen Kronkorken. Der rechtliche Unterschied ist, dass Perlwein maximal 2,5 Bar Druck haben darf, während Schaumwein bei 3 Bar erst anfängt. Das ist so die grobe Unterscheidung, nur falls ihr euch fragt, was ist denn dann Perlwein? Wir werden da heute nicht näher drauf eingehen, vielleicht beim Prosecco nochmal kurz erwähnen. Aber grundsätzlich geht es um Schaumweine, die einfach ja, qualitativ meist höherwertig sind und dafür, ich sag mal, interessanter werden. Gerade wenn wir uns hier im Podcast ja auch mit Verkostungen auseinandersetzen, möchte ich euch nicht dazu zwingen, Perlweine zu trinken. Gibt aber auch guten Stoff, will ich gar nicht ausschließen, aber wir beschäftigen uns mit Schaumwein. Richtig, es gibt ja das Gerücht, dass Herr Domperion den Schaumwein erfunden hat. Damit möchte ich gerade noch aufräumen, bevor wir hier in die Herstellungssorten reinstürzen. Der hatte das nicht erfunden, vielmehr aber den Verschnitt revolutioniert. Domperion ist ganz bekannt. Die Flaschen mit dem Schild vorne als Etikett. Der gute Herr Perrion hat in der Champagne damals nämlich diese drei wohlbekannten Champagner-Rebsorten etabliert. Die wurden vorher nicht so vorgeschrieben, aber durch ihn dann doch immer bekannter, da er einfach ein Meister des Verschnitts war. Der hat es einfach geschafft, diese drei Rebsorten miteinander so genial zu verschneiden, dass man den typischen Champagner-Geschmack bekommen hat, der so sehr beliebt ist. Bei diesen Rebsorten handelt es sich einmal um die weiße Rebsorte Chardonnay und die beiden roten Rebsorten Pinot Noir und Pinot Meunier oder auch bekannt bei uns als Schwarzriesling. Ja, und da wird man leicht auch schon mal stutzig, dass da zwei rote Rebsorten drin stecken. Die werden eben nicht auf der Maische, auf den Schalen gelassen. Die Schalen werden gleich getrennt. Insofern entsteht ein weißer Most und daraus auch ein weißer Wein. Gleiches gilt, wenn man denn in der Champagne von einem Blanc de Blanc spricht, einem Champagner Blanc de Blanc. Es ist also immer ein Chardonnay, denn der Weiße vom Weißen, es gibt nur eine weiße Rebsorte in der Champagne. Und Blanc de Noir ist dann wahrscheinlich nur aus den dunklen Rebsorten gekeltert, kommt aber wesentlich seltener vor. Gut, so viel vorweg zu diesem Gerücht der Entstehung. Wer wirklich den Schaumwein erfunden hat, das konnte ich nicht herausfinden. Das gibt es einfach schon zu lange. Und auch durch natürliche Methoden wurde das bereits damals vor langer Zeit erzeugt. Methoden, die heutzutage wieder interessant werden. Stichwort PetNat. Das Ganze bedeutet, ist die Abkürzung für Petillon Naturel. Man sagt auch gerne die Methode Ancestral oder Rural. Das ist einfach, wenn gärender Most in die Flasche gefüllt wird und dort fertig gärt. Da bleibt die Hefe drin, ist gerne mal ein bisschen drüber die Angelegenheit. Solche PetNat-Sekte sind sehr geschmacklich sehr intensiv, sind sehr lecker, sind ein bisschen experimentell, kann auch mal ein bisschen ja, von den Gäraromen ein bisschen schief gehen, wenn man nicht genau weiß, was man da macht. Heutzutage wieder sehr beliebt in der Naturwein-Szene auf jeden Fall. PetNat sollte man mal probiert haben, wenn man dann irgendwie günstig drankommt, ist meistens ein bisschen teurer. Ja, auf jeden Fall gärender Most auf die Flasche. Sehr ungewöhnliche Methode heutzutage. Früher, ja, vor Jahrhunderten war das gang und gäbe. Heutzutage allerdings spricht man bei den meisten Schaumweinen von einer zweiten Gärung, die dann dafür sorgt, dass die Kohlensäure in den Wein kommt. Sprich, der Wein wird ganz normal vergoren, wie wir das kennen. Und später dann bei einer zweiten Gärung kommt dann die Kohlensäure hinzu. Unterscheiden kann man zwischen mehreren Gärmethoden. Zum einen gibt es die Karbonisierung. Das ist keine Gärmethode, sondern hier wird einfach Kohlensäure dem Wein zugefügt. Bei deutschem Sekt zum Beispiel ist es nicht erlaubt. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim Sodamax oder Sodastream oder wie diese ganzen Sachen heißen, indem man einfach hier über eine Kartusche Kohlensäure in das Wasser oder in dem Fall in den Wein pumpt. Sehr, sehr günstige Art, sowas herzustellen, aber bei Qualitätsweinen nicht erlaubt. Weitere Varianten sind das Zurückhalten von CO2 bei der Gärung. Wir haben ja schon letzte Woche besprochen, als es um Hefe ging, dass bei der Gärung auch CO2 entsteht. Das wird meistens einfach aus dem Tank rausgelassen per Ventil. Bei einer Sektgärung, zum Beispiel bei der klassischen Asti-Methode, Asti ist vielen ein Begriff, wahrscheinlich auch durch den Eigennamen bestimmter Brands, den klassischen Cinciano Asti, beruht auf dieser Gärmethode. Und zwar wird hier das CO2 im Tank belassen, sodass ein Überdruck entsteht, wodurch das CO2 dann im Wein verbleibt. Es wird also keine zweite Gärung durchgeführt, sondern das CO2 bleibt einfach drin. Ja. Weitere Varianten sind die Tankgärmethode oder die Flaschengärung. Und hier kommen wir dann dahin, wo es interessanter wird, denn hier handelt es sich jedes Mal um eine Zweitgärung eines bereits fertigen Weins. Hier wird dann einfach die Dosage hinzugefügt. Darin befinden sich Hefen und Zucker. Somit hat die Hefe wieder Zucker zum Verwerten in Alkohol und stellt dabei wieder CO2 und Alkohol her. Das CO2 verbleibt dann entweder bei der Flaschengärung in der Flasche oder im Tank. Eine solche zweite Tankgärmethode finden wir beim Prosecco. Beim Prosecco wieder. Und die Flaschengärmethode ist der deutsche Sekt, der spanische Cava, der französische Cremant und der französische Champagner. Diese Weine werden nach der traditionellen Methode hergestellt, auch genannt Méthode Champenoise oder einfach die Flaschengärung. Das ist aber eigentlich eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. So lange gibt es noch gar nicht, denn das Glasmaterial ist dafür wichtig. Auch einer der Gründe, weswegen Sektflaschen oder Weinflaschen meist generell aufgrund der Bruchgefahr von Glas ist da unten diese Wölbung drin. Und gerade speziell beim Champagner ist die sehr wichtig, da ein hoher Druck auf der Flasche lastet. Man kennt das vielleicht von Domperion, von Röderer Kristall. Das sind die Flaschen, die unten keine Wölbung haben, sondern flach sind. Das liegt aber daran, dass die Flaschen aus Kristall gefertigt wurden und somit sehr, sehr, sehr stabil waren. Das waren die einzigen Flaschen damals, die das konnten. Röderer Kristall, Kristallglas, daher kommt auch der Name. Die waren einfach ein bisschen stabiler oder viel stabiler und brauchten daher die Wölbung nicht, um um den Druck standzuhalten. Also das Ganze, diese feine Abstimmung und Gärmethoden in der Flaschengärung, das ist eigentlich erst eine Sache des 20. Jahrhunderts. Und auch wie wir letzte Folge schon besprochen haben, ist die Hefe erst so richtig verstanden und entdeckt worden im 19. Jahrhundert. Ist also alles noch relativ jung, wenn wir über Flaschengärung, Tankgärung und so weiter sprechen. Auch Lambrusco, der ein wenig in Verruf geriet in den letzten 20 Jahren, wird nach der PetNat-Methode gemacht. Sombara ist die Rebsorte, die sich dafür eignet. Das wird eben auch gärender Most oder unfiltrierter Most in die Flasche gefüllt. Und deswegen hat er oft ein bisschen Kohlensäure. Generell kann man sagen, bevor ich die Methoden nochmal ganz genau erkläre für die Nerds unter euch, dass Schaumweine meist in kühlen Klimata hergestellt werden. Denn es ist wichtig, dass der Wein wenig Mostgewicht hat. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Meistens, wenn ihr euch das anschaut, haben Schaumweine einen relativ hohen Säuregehalt. Meistens Riesling, Chardonnay, also Sorten, die einen relativ hohen Säuregrad erreichen können. Und das ist für den Schaumwein eigentlich immer erwünscht. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Struktur, die der Wein braucht, einfach daher kommt. Weine werden meistens viel kälter serviert als normaler Weißwein. Dadurch kann die Struktur des Weins die Säure nicht schaden. So als Geschmacksverstärker dient das. Und der gewünschte Schaumweingeschmack basiert eben auch auf dem Säuregehalt. Insofern wird bei der Ernte bereits darauf geachtet, dass der Säuregehalt der Beeren relativ hoch ist. Deswegen wird meistens niemals edelfaules Lesegut benutzt oder zu hohes Mostgewicht. Die Geschmacksgrade wie Brüt oder Demi-Sec, also halbtrocken, trocken und so weiter, wird alles durch die Versanddosage dann hergestellt. Das ist das bisschen Zucker, was dann kurz vor Abfüllung bzw. kurz bevor der Korken auf die Flasche kommt, in den Wein noch dazugegeben wird, um etwaigen fehlenden Wein wieder aufzufüllen. Warum da Wein fehlen kann, das werde ich gleich nochmal genauer erklären, wenn wir uns die Herstellungsart nochmal genauer anschauen. Also generell, säurehaltigere Weine bei der Schaumweinherstellung. Zum Prosecco möchte ich dann doch nochmal genauer gehen, bevor wir uns die traditionelle Methode etwas länger anschauen. Prosecco ist speziell, früher hieß die Traube so, das war die Rebsorte Prosecco. Dann gingen aber viele hin und haben Weine hergestellt mit Prosecco, zum Beispiel die berühmten Dosen-Proseccos Paris Hilton, genau. Die hat die Dinger auf den Markt gebracht, die waren sehr, sehr, sehr beliebt. Das schadete dem Image der Italiener natürlich immens. Insofern konnten die eine DOCG durchsetzen, also ein bestimmtes Anbaugebiet Prosecco, um diesen Wertverfall zu vermeiden. Die Traube ist nun bekannt als Glera. Also die Rebe Glera wird benutzt im Prosecco-Anbaugebiet. Und es handelt sich hier immer um Tankgärung. Sprich, wir haben hier den Wein nicht auf der Flasche vergärt, sondern im Tank wird die zweite Gärung eingeleitet und die Kohlensäure gelangt dadurch im Tank schon in den Wein und wird dann abgefüllt. Zwei unterschiedliche Prosecco gibt es, und zwar zum einen den Spumante. Hier haben wir hohen Druck, ähnlich dem Sekt. Und es gibt den Frissante, weniger Druck, hat einen Kronkorken. Dabei handelt es sich um einen Perlwein. Was Perlwein übrigens in Deutschland sehr interessant macht für Hersteller, ist, dass keine Sektsteuer fällig wird, was die kommerziell doch schon interessant macht für Massenproduzenten. Aber das nur am Rande. Kommen wir zur traditionellen Methode. Da finden wir gerne auch mal deutschen Sekt, obwohl deutscher Sekt auch in Tankgärverfahren hergestellt werden kann, no problem. Aber meistens sagt man dann Winzersekt. Wenn man dann von der traditionellen Methode spricht, spricht die Flaschengärung. Besonders beliebt natürlich bei Champagner und Cremant. Auch hier, wenn da Champagner und Cremant draufsteht, ist das meistens Handlese oder immer Handlese der Beeren. Wir haben eine sanfte Pressung. Da gibt es auch ganz genaue Vorschriften. Es dürfen etwa 2/3 des Mosts gepresst werden. Dann kommt die Zweitgärung in der Flasche. Da entwickeln sich etwa 1,5% Alkohol und 5 Bar Druck über 3 Wochen hinweg. Dann wird gerüttelt, wenn in ein Rüttelgestell gestellt, denn da ist ja Hefe drin, ja? Und die muss irgendwann aus der Flasche wieder raus. Damit das passiert, wird die Flasche immer wieder um ein Viertel gedreht, das nennt man dann Rütteln in diesem Rüttelpult, und dabei rutscht die Hefe langsam immer weiter Richtung Flaschenhals und Richtung Korken. Denn bei der traditionellen Methode ist keine Filtration des Weins erlaubt. Denn er muss in der Flasche bleiben, in der die Gärung stattfindet. Und dann darf er sich Methode traditionell oder Champenoise nennen. Also sehr aufwendiger Prozess, was natürlich auch die Preise rechtfertigt. Wir haben hier sehr genaue Vorschriften und zum Beispiel ein Jahrgangschampagner, der muss mindestens 36 Monate auf der Flasche liegen und dort reifen. Das sind alles natürlich Gründe, die für die Preise von Champagner sprechen. Also wirklich sehr aufwendig. Das Rütteln wird mittlerweile auch von Maschinen durchgeführt. Generell ist das ein ganz spannendes Ding eigentlich. Und zwar werden hier das wird so weit gerüttelt und dann fragt man sich, okay, dann ist die Hefe nun im Flaschenhals, was passiert denn dann? Ja, dann werden die Flaschen in Eis getaucht, sodass Hefe, die sich im Flaschenhals und quasi unter dem Korken gesammelt hat, gefriert, dass sich ein Klumpen quasi bildet. Und dann wird der Korken entfernt. Das Ganze nennt sich dann fachsprachlich Degorgieren. Korken wird entfernt, die Hefe spritzt quasi mit durch den Druck der Flasche raus aus dem Wein und dann ist man die Hefe los und der gleiche Wein ist noch in der Flasche, in der er gärte. Somit können wir die Qualitätskriterien der Champagner und so weiter erfüllen. Nun aber fehlt ja was in der Flasche und hier kommt die vorhin bereits erwähnte Versanddosage ins Spiel. Dann wird da nochmal etwas Restwein, Stillwein und etwas Zucker hinzugefügt, um die besagten Qualitäts- oder Geschmacksmerkmale zu erreichen. Hier gibt es zum Beispiel den Brüt Natur. Das sind 0,0 bis 3 Gramm Restzucker, Brüt 0 bis 12 Gramm, Demi-Sec 32 bis 50 Gramm Restzucker und so weiter. Dann wird es immer süßer. Der Sekt trocken in Deutschland hat etwa immer zwischen 17 und 32 Gramm Restzucker. Das ist relativ viel, Leute. Also trockener Sekt ist nicht gleich trocken. Speziell, wenn wir Richtung Stillwein schauen. Das hat aber damit zu tun, dass das Zeug einfach immer auch ziemlich sauer ist. Also ein Schaumwein hat immer einen relativ hohen Säuregehalt, der das Ganze ein wenig abmildert. Und zwischen 17 und 32 Gramm Restzucker ist ja auch eine große Spanne. Das sind die deutschen Gesetze. Die sind da ein wenig flexibler. Zurück aber zur Champagne und der traditionellen Methode. Warum ist die Champagne so bekannt für ihren Champagner und warum gibt es da auch nur Champagner quasi? Das hängt daran, dass die Champagne sehr, sehr kühl ist. Eigentlich zu kühl für Stillweine. Die Böden sind wie in Chablis. Und da kommt nicht viel Wärme hin, leider, in der Champagne. Deswegen macht man ja Schaumwein, weil hier die hohe Säure einfach von Vorteil ist und den typischen frischen Geschmack hervorbringt. Die meisten Weinberge sind entweder in Privatbesitz oder in Besitz von Genossenschaften. Viele dieser Traubenproduzenten in der Champagne verkaufen aber eben an die großen Champagnerhäuser, die bekannten. Dazu gehört natürlich der Vorreiter, der größte Konzern, Moët & Chandon. Die haben etwa 50% der Rebflächen in der Champagne und die kaufen dazu noch sehr, sehr, sehr viel Wein ein. Also das ist der biggest player am Markt. So als groben Unterschied zwischen einem Hauschampagner wie jetzt Moët und dem Grower Champagne, wie man gerne auch sagt, also quasi Winzer Champagner, ist eigentlich der, dass so ein Grower, also so ein Winzer eigentlich den Wein sehr, sehr lange auf der Hefe liegen lassen kann, weil er viel flexibler in seiner Planung ist. Zum Beispiel können wir da mal bestimmt 7 Jahre oder so auf dem Hefelager liegen lassen, einen klasse Jahrgang einfach ausnutzen, liegen lassen, reifen lassen, ganz tolle, komplexe Aromen erzeugen in so einem Champagner. Das kann sich ein Haus nicht leisten. Selbst Moët & Chandon kann sich das nicht leisten, denn deren Marke ist so groß, dass sie für einen speziellen Geschmack steht. Und deren Herausforderung ist es, Jahr für Jahr, Flasche für Flasche, den gleichen Moët & Chandon Taste herzustellen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Das gelingt nur durch spezielle Cuvées. Da gibt es Fachexperten, Meister, die sich da Weine hin und her zusammenschütten, bis genau der Geschmack entsteht, von dem sie sagen, das ist unser Label, das ist unsere Brand, da wollen wir hin. Und das muss es Jahr für Jahr, muss das neu austariert werden durch hunderte von Weinen, damit die gleichbleibende Qualität, die man eben mit dem Haus verbindet, ja, da bleiben kann. Natürlich, auch diese Big Players haben Jahrgangschampagner im Angebot. Relativ bekannt ist der 2008er Moët. Auch hier merkt euch, da die Jahrgänge, die gut waren in der Champagne, obwohl die Häuser wirklich eigentlich nur hingehen und die wirklich guten Jahrgänge dann auch so lange aufbewahren, dass das für die auch ein finanzielles Risiko ist. Die Dinger sind natürlich richtig, richtig, richtig teuer. Genau, so viel zur Champagne. Möchte ich gar nicht überbewerten. Natürlich gibt es hier einen erstklassigen Wein und der Geschmack. Das Terroir ist sehr speziell. Das erkennt man auch eigentlich immer wieder, wenn man verschiedene Schaumweine trinkt. Champagner erkennt man meistens durch den Geschmack. Aber auch andere Herstellungsverfahren oder andere Bezeichnungen für Wein sprechen für Qualität. Es muss nicht der Champagner sein, denn es gibt auch andere flaschengegärte Schaumweine, die eben nur nicht aus der Champagne kommen und deswegen den Namen nicht tragen können. Riesige Rechtsstreite wurden ausgeführt, allein wegen der Bezeichnung Champagner. Denn wirklich nur ein Wein, der zu 100% aus der Champagne kommt, darf sich auch so nennen. Was ist aber mit anderen französischen Schaumweinen? Die werden Crémant genannt. Ursprünglich war das ein alter Champagnerbegriff. Das war dann Schaumwein, der weniger hohe Qualität hatte. Da war weniger Druck auf der Flasche. Aber mittlerweile sagt man das eigentlich mit Regionsbezug. Ja? Mittlerweile ist eigentlich alles aus der Champagne Champagner. Und der Crémant dient jetzt dafür andere Schaumweine aus anderen Regionen, zum Beispiel Crémant d'Alsace. Kennt man ja, ne? Elsässer Sekt sozusagen. Hier gelten auch strenge Regeln. Zum Beispiel, dass nur aus 150 Kilo Trauben dürfen 100 Liter gepresst werden. Ganztraubenpressung wird gemacht. Die Flaschengärung natürlich. 9 Monate Hefelager sind vorgeschrieben. Ein Crémant de Loire gibt es. Auch so zu empfehlen übrigens, Crémant de Loire, ihr könnt Saumur, Vouvray, diese Weine empfehle ich euch, lege ich euch ans Herz, sind wirklich fantastische Schaumweine. Ja, deutscher Sekt habe ich bereits erwähnt, hier sind mehrere Verfahren möglich. Achten sollt ihr darauf, wenn ihr ja quasi Champagner-Niveau wollt, trinkt einen Winzersekt. Oder wenn drauf steht Flaschengärung oder ihr das irgendwie in Erfahrung bringen könnt, dann seid ihr da meistens richtig. für Top-Qualität auf Champagner-Niveau, denn er wird genauso hergestellt, nur kommt der Wein eben nicht von dort. Gleiches gilt für Cava aus Spanien. Hier haben wir gleiche Verfahren, Flaschengärung und auch sehr kritische Regularien, die die Herstellung betreffen. Grundsätzlich kann man sich hier auch merken, dass die traditionelle Methode hier Gesetz ist, also die müssen sich da auch halten. Cava ist auch eine DO, aber nicht mit einer, also eine Ursprungsbezeichnung, allerdings nicht in Verbindung mit einer Region, was sehr ungewöhnlich ist. Vielmehr bezieht sich hier auf die Weingesetze in Spanien. Die Hauptregion jedoch für guten Cava ist Penedès und die Rebsorten, die dort zum Einsatz kommen, sind Macabeo, Charello und Parellade. So irgendwie spricht man das, glaube ich, aus. Genau, grundsätzlich gleiche Nummer. Was hier noch erwähnenswert ist, dass es auch einen Gran Reserva gibt, wie beim Stillwein. Hier heißt das 50 Monate, 50 verdammte Monate Hefelager. Sieht man auch nicht so oft. Ist natürlich auch ein Risiko für die Hersteller, sowas so lange auf der Flasche zu lagern. Aber ja, wenn ihr da mal drankommt, unbedingt kaufen. Sehr, sehr, sehr spannend und komplexe Schaumweine. Was gibt es noch zu sagen? Schaumweine aus Übersee gibt es auch. Hier gibt es sehr wenig einheitliche Vorschriften. Deswegen habe ich mich auf Cava, Champagner, Cremant und Sekt gestürzt. Denn all die anderen Verfahren aus Übersee sind wirklich sehr, sehr, sehr uneinheitlich und schwer zu überblicken. Was man erwähnen könnte, wären aus Südafrika die Methode Cap Classic oder Method Cape Classic. Auch hier traditionelle Flaschengärung vorgeschrieben. Das wäre jetzt sowas, was mir noch einfallen würde aus Übersee. Interessant vielleicht, Schaumwein aus Übersee wäre noch ein kanadischer Eiswein-Sekt. Die haben nämlich auch Sparkling Eiswein. Kanada eh bekannt für seine süßen, edelsüßen Eisweine. Entschuldigung, edelsüßen sind nicht. Ist keine Edelfäule. Für ihre süßen Eisweine. Und die machen daraus auch Sekt bzw. Schaumwein. Komische Sache. Wenn ihr mal irgendwie sowas seht oder drüben seid und es nicht so teuer ist, kauft es mal und trinkt es mal. Ist lustig, irgendwie interessant, auch schön mit so ein paar Honignoten, aber irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man es auch eigentlich gewöhnt ist, dass das Zeug super sauer und trocken ist. Ja, das war's mit den Herstellungsverfahren und jetzt kommen wir gleich zur Verkostung. Allerdings noch kurz die Frage klären, die dann doch ab und zu mal aufkommt, ist, ja, warum sollen wir denn flaschengegärten Wein trinken? Was ist denn daran besser? Im Sinne von, warum nicht Wein aus dem Tank? Ist nicht unbedingt besser, schlechter ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber grundsätzlich unterscheiden sich die Weine dann doch in ihrem Geschmack, denn ein Wein, der auf der Flasche gärt, hat diesen Autolyse-Charakter, den wir schon im Hefe-Podcast besprochen haben. Das Brioche-ige, diese starke Hefenote, die gerade in der Champagner, bei so sehr trockenen Champagnern, hervorragend durchsticht und die so ein brotkrustiges Aroma reinbringt, die fällt bei der Tankgärung eigentlich weg. Diesen charakteristischen Geschmack kriegt man nur mit einer Flaschengärung hin von mindestens mal 6 Monaten Hefelager. Und bei der Tankgärung wird eben auch gefiltert. Generell in Übersee, sollte ich noch dazu sagen, wird zwar auch gerne mal wie bei der traditionellen Methode gerüttelt, aber dann wird oft im Drucktank degorgiert und dann wird zusammengeschüttet, sodass die Kohlensäure drin bleibt im Wein. Dann wird filtriert, dann kommt nochmal ein bisschen Versanddosage hinzu. Also das sind keine schlechten Verfahren, aber es ist eben nicht mehr die traditionelle Methode. Und wer darauf steht und da Wert auf die Handarbeit und alles legt, der muss dann wohl zur Sicherheit in Europa bleiben, auch wenn es über See natürlich Verfechter der traditionellen Methode gibt. Ja, also, wir kommen zu Reichsrat von Buhl, dem Riesling-Sekt Brüt. Nicht die Reserve, sondern der normale für etwa 15 Euro habe ich gekauft bei der Wine Factory in Saarbrücken. Ich glaube, ja, 14 irgendwas, knapp 15 Euro ist er zu haben. Sehr, 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 sehr toller Riesling-Sekt, hochprämiert dieses Jahr und wirklich, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, mein Sekt des Jahres. Ich habe davon schon sehr, sehr viel getrunken und auch eben noch eine Magnumflasche für Silvester gekauft. Schwer dran zu kommen, habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall jetzt schon meine Empfehlung, aber ich will natürlich nicht so viel verraten. Wir trinken erstmal und machen die Flasche auf. Tja, und im Unterschied zum Stillwein haben wir hier Bläschen im Glas, die auch es zu bewerten gilt. Ich sehe, dass es ein relativ ruhiger Strom an Kohlensäure nach oben gibt. Das schäumt nicht übermäßig, aber es prickelt auch nicht so langsam vor sich hin, sondern ja, gleichmäßiges, schönes Mussieren. Hat eine relativ helle Farbe, der Wein ist so ein Zitronengelb, eher blass. Ja, aber jetzt viel interessanter ist doch, wie riecht das Ding denn? Ja, sehr stark, finde ich, dominiert hier das Brioche-Aroma, Hefe-Aroma, erinnert mich sehr stark an die Champagne. Wirklich kräftige Brotnote, die hier in die Nase kommt, gepaart mit ein bisschen Aprikose, ganz leicht so ein Quittending, aber wirklich, ja, die typischen Riesling-Aromen sind hier drin. Ein bisschen Grapefruit habe ich in der Nase, aber ganz stark gelbe Steinfrucht. Richtig sehr lecker, erfrischend, hat so einen leicht mineraligen Ton noch. Riecht auf jeden Fall schon mal, als würde der ein bisschen kräftiger schmecken. Aber das finden wir jetzt raus. Yes. Super, super schön Säurestruktur. Die Perlage ist ja auch ganz schön. Es ist nicht so, dass man den Mund voller Schaum hat oder dass es irgendwie leicht so den Rachen runterläuft wie Stillwein. Nee, hier ist eine schöne Perlage. Wir haben da wirklich was, ja, was den Wein unterstützt durch das Prickeln. Die Säure ist gut vorhanden. Das Ding ist wirklich knalletrocken. Erinnert mich so ein bisschen an den Bone Dry Riesling von Buhl. Aber ganz im Ernst, ich finde, ich brauche das bei Sekt. Also für mich muss der wirklich super, super trocken sein. Das ist dieser, definitiv. Hier auch die Hefenote kommt raus. Also es schmeckt so ein bisschen, als würde man einen Aprikosenkuchen essen, der eben auf so einem ganz dünnen Hefeteig liegt. Sehr, sehr, sehr lecker. Ich finde, ihr könnt da flaschenweise von trinken. Habe ich dieses Jahr schon, kann es euch auch empfehlen. Was ich nicht ganz empfehlen kann, ist leider der Rosé-Sekt. Das ist aber persönliche Präferenz. Da ist der mir ein wenig zu spätburgunderig. Da ist er mir ein bisschen zu würzig. Ich habe es da ein bisschen fruchtiger lieber. Aber vielleicht ist es auch nur mein Geschmack. Der ist natürlich auch gut. Aber hier der normale Riesling-Sekt Brüt 2014 von Reichsrat von Buhl. Absolute Empfehlung. Und kommt wirklich, ja, auch dem klassischen Champagner-Ideal meiner Meinung nach relativ nahe, wenn man das denn erreichen möchte. Ich weiß nicht, ob das Ziel der Damen und Herren war. Mir schmeckt sehr gut. Wenn ihr wirklich ein tolles Brioche-Aroma wollt, wenn ihr das Hefe-Aroma wollt, das wir letzte Woche schon angesprochen haben, dann seid ihr hier genau richtig für knapp 15 Euro. Absolut Top-Qualität, hochgelobt, viele Preise ergattert, da macht er nichts falsch, das ist wirklich ein guter, guter, guter Preis für einen wirklich Knaller-Sekt. Also, ich hoffe, ihr trinkt ihn am Wochenende, habt Spaß am Wochenende damit und vielleicht gelingt es dem einen noch eine Flasche zu ergattern für Weihnachten und oder Silvester. Ja, wenn ihr eine Magnumflasche kriegen könnt, dann macht das. Das wird man auch gerne mal gefragt, was ist denn der Vorteil einer großen Flasche? Grundsätzlich sagt man, reifen die ein bisschen besser, weil Kontaktfläche zu Sauerstoff in großen Flaschen auf die Füllmenge insgesamt gesehen einfach geringer ist und somit die Oxidation langsamer vonstatten geht. Ein Wein in großen Flaschen lässt sich einfach länger lagern. Beim Champagner kann man das auch bis zu einem gewissen Grad sagen. Diese riesengroßen 6-Liter-Flaschen, der ganze Quatsch, den es so zu Showzwecken gerne mal gibt, der ist übertrieben. Das macht auch irgendwann keinen Sinn mehr. Aber so eine Magnum ist eigentlich die ideale Größe für ein ja, schön langsam reifenden, komplexes Aromenprofil zu erreichen. Also wenn ihr den aufheben wollt oder so, kaufe ich gerne die Magnum. Aber auch für größere Anlässe ist es ja einfach auch irgendwie ganz lustig und ganz ja, kommt immer gut an, wenn man aus einer großen Flasche ausschenkt. Warum sind die Flaschen teurer? Ist auch eigentlich noch interessant, das will ich gerade noch anhängen, bevor wir hier schließen. Ja, weil es einfach nicht so viele Großflaschen hergestellt werden. Die Anschaffung für eine große Flasche und der Materialaufwand ist einfach größer. Daher kann man eben nicht sagen, dass die Flaschen billiger werden, umso größer sie sind. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Verzeiht mir die Erkältung und das schwere Atmen, falls das ein bisschen auffällig ist. Tut's mir leid. Ja, bitte bewertet den Podcast bei iTunes und so weiter. Es würde mich sehr freuen. Tretet mit mir in Kontakt über Instagram. Da antworte ich immer ziemlich schnell. Freue mich über Fragen und Feedback. Insofern, ja, wäre schön, mit euch in Kontakt zu kommen. Bis dahin wünsche ich euch ja, viel Spaß beim Sekttrinken. Ich hoffe, ihr macht ein, zwei Flaschen auf übers Wochenende. Habt was zu feiern, habt Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.